Wir sind gerade in einer Predigtreihe, wer weiß, um was es geht? Evangelisation, ja, die Predigtreihe heißt Menschen für Jesus gewinnen. Letzte Woche hatten wir den ersten Teil. Jasmin im Januar war da, hat das Evangelium sehr klar verkündet. Wir als Gemeindeleitung haben Ende des Jahres, letzten Jahres, von Gott einfach aufs Herz gelegt bekommen und es so gehört für unser Jahr, für uns als Gemeinde, dass es ein Jahr der Evangelisation ist. Und genau deswegen behandeln wir das jetzt auch ein bisschen thematisch in unseren Predigten. Wie können wir das ganz praktisch umsetzen und da praktische Schritte in unserem Alltag gehen? Wer von euch einfach als Zusammenfassung kurz von letzter Woche, es waren ja, glaube ich, einige, wer war denn nicht da letzte Woche? Oder vor zwei Wochen besser gesagt, ich sage immer letzte Woche. Also es sind nämlich einige, glaube ich, die den ersten Teil nicht gehört haben. Also dann ist es ganz sinnvoll. Aber nachdem so viele doch da sind, die jetzt nicht gestreckt haben, ist es sehr gut. Dann hoffe ich, ihr habt aufgepasst. Ich habe von drei Punkten gesprochen letztes Mal. Von drei Wegen, wie wir evangelisieren können in unserem Alltag. Wer kann sich noch an irgendwas erinnern? Ruft es einfach mal kurz raus. Gebet, super. Gebet war der erste Punkt. Ja, Gebet, wir müssen anfangen, für Menschen, für die Ungläubigen regelmäßig zu beten. Also vielleicht ist es dein allererster Schritt, dass du in deiner Gebetszeit dir immer wieder Zeit nimmst, für Ungläubige zu beten. Oder dir von Gott in deiner Gebetszeit, wenn du merkst, ich habe da gar kein Herz dafür und auch gar keinen Bock drauf, und ich kenne das von mir, wie das vor einigen Jahren noch war, da gar keine Lust drauf, da habe ich angefangen, regelmäßig zu beten, Jesus, schenk mir dein Herz für die Verlorenen. Also fang einfach mal an, dieses Thema zu bebeten und Menschen zu bebeten, die nicht an ihn glauben. Gut, was war noch ein Punkt? Evangelisation. Evangelisation, ja, das ist das Gesamtthema, genau, das Evangelium, das ABC des Evangeliums. Wir können Menschen dadurch gewinnen, dass wir Bescheid wissen, was ist denn das ABC des Evangeliums. Ja, ich bin auch groß geworden in einem christlichen Elternhaus und habe ganz, ganz viel so von der Muttermilch an mitbekommen. Aber mir ist irgendwann in meiner späten Jugendzeit, als ich dann frisch zum Glauben wieder kam, habe ich festgestellt, ich verstehe gar nicht, was das Evangelium wirklich ist. Das wird immer so rausgeworfen, das Evangelium predigen, das Evangelium auf der Straße. Was bedeutet das denn überhaupt? Was sind denn die wesentlichen Bestandteile? Und das haben wir uns angeschaut letztes Mal. Ich bin auf vier Schritte eingegangen. Das Evangelium kannst du runterbrechen in vier Bereiche. Gott formte uns, nämlich in seinem Ebenbild. Die Sünde verformte uns, durch Adam seine Sünde wurden wir alle zu Sündern, aber dann kam Christus, ist am Kreuz für deine Fehler gestorben und hat dich transformiert. Christus transformierte uns in eine neue Schöpfung, in einen neuen Menschen, der heilig, tadellos und gerecht ist. Und das Wichtige ist, wenn du diese Botschaft ergreifen möchtest, dann müssen wir Buße tun. Und Buße heißt, wir müssen umkehren von unserem jetzigen Leben und in unserem Herzen und mit unserem Mund Ja sagen. Ja sagen zu Jesus Christus. Das war der zweite Teil des ABC des Evangeliums. Und der dritte, wer weiß es noch? Wo sind die Streber? Das Lebenszeugnis, genau. Dein persönliches Lebenszeugnis. Dein persönliches Lebenszeugnis. Jeder von uns hat eine einzigartige Geschichte mit Gott. Und dein persönliches Lebenszeugnis hat Kraft, andere Menschen zu Jesus zu führen. Glaub an dein Zeugnis. Glaub an das, was Jesus in dir getan hat. Ja, vielleicht ist es das, dass du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist. Dann ist es cool. Vielleicht ist es aber auch das, dass du aus der Drogenszene rausgerissen wurdest von Gott. Oder egal ob extrem oder nicht extrem in unseren Betrachtungen, dein Zeugnis hat Kraft und dein Zeugnis wird zu deinen Arbeitskollegen, zu deiner Familie, zu deiner Nachbarschaft, es wird zu ihnen sprechen, weil wenn immer wir Zeugnis geben über das, was Jesus in unserem Leben tut, dann kommt der Heilige Geist und der gesamte Himmel fängt sich an, auf diese Situation zu fokussieren. Und ich erlebe das ganz oft, dass wirklich Menschen dann eine Berührung in ihrem Herzen haben, in dem Moment, wo ich diese Dinge erzähle. Also wir dürfen unser Zeugnis üben. Ja, das fängt damit an, mach dir mal Gedanken, ja, was hat denn Jesus überhaupt gemacht in meinem Leben? Was ist denn passiert? Wie war mein Leben vor Jesus? Wie habe ich Jesus kennengelernt? Und wie ist mein Leben jetzt? Super. Also haben wir die Zusammenfassung. Heute gehen wir noch auf die letzten zwei Schritte ein. Also wie gesagt, ich glaube an 5 Werkzeuge. Es gibt mit Sicherheit noch einige mehr. Für mich sind es so die 5 Werkzeuge, die ich so verwende und in der Vergangenheit verwendet habe. Das 4. Werkzeug ist, Gott hat uns Geistesgaben gegeben. Gott hat dir Geistesgaben gegeben. In dem Moment, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, sind wir zu einer neuen Schöpfung geworden. Wir wurden gerecht gesprochen, wir wurden reingewaschen von jeder Sünde. Und dann ist was Spektakuläres passiert. Nicht nur das, du bist nicht nur vollkommen neu geworden, diese Hülle ist neu geworden, sondern diese Hülle wurde gefüllt mit Gott selber, dem Heiligen Geist. Mit einem Teil der Trinität wurde dein Leib gefüllt. Paulus schreibt es, wir sind jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes, in dem der Heilige Geist Wohnung genommen hat. Du bist jetzt ein Tempel, ein heiliger Tempel, so wie in Jerusalem der heilige, wunderschöne Tempel war, so bist du jetzt ein kleiner Tempel, konstant unterwegs mit dem Heiligen Geist gemeinsam. Und was der Heilige Geist macht ist, er stellt Verbindung her zwischen dir und dem Vater. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er führt uns in alle Wahrheit. Er lehrt uns alles, was Christus seinen Jüngern beigebracht hat. All diese Dinge. Er ist ein Beistand. Er steht mit uns, er geht mit uns. Ja, und es ist spektakulär und er ist ein absoluter Gamechanger in deinem Leben. Der Heilige Geist ist ein Gamechanger in deinem Leben, ganz besonders, wenn es um Evangelisation geht. Weil er weiß alles über die andere Person. Ja, wenn du die andere Person vielleicht nur teilweise kennst, der Heilige Geist weiß alles über die andere Person. Und er liebt es, uns Geheimnisse zu offenbaren und zu uns zu reden. Und da ist ein wichtiger Teil, und Paulus kategorisiert es mit diesen Geistesgaben in 1. Korinther Kapitel 12. Aber lass uns erstmal noch kurz Apostelgeschichte 1, 8 bis 9 anschauen. Da heißt es, und es ist die letzte Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gibt. Die vorletzte war der Missionsbefehl, und die allerletzte Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gibt, ist, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Also, was sagt Jesus? Aber ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist Wohnung in uns nimmt, dann empfangen wir Kraft von der Höhe. Es ist nicht einfach nur irgendein Hokuspokus oder ja, ist halt so der Heilige. Nein, Leute, da verändert sich wirklich was. Ob du es spürst oder nicht, da verändert sich was. Was du aber tun musst, ist, du musst es glauben, dass sich was verändert hat. Dass der Heilige Geist Wohnung in dir genommen hat und dich jetzt mit Kraft ausgestattet hat. Und genau das passiert dann, ein Kapitel später ist dann das Pfingstfest und der Heilige Geist fällt auf die 120 im Obergemach. Und direktes Resultat von diesem Fallen des Heiligen Geistes war zum einen, ja, cool, interessante Szene, okay, was geht da ab, Feuerzungen, die auftauchen, Leute, die betrunken sind, die betrunken aussehen, ja, der Heilige Geist hat interessante Wirkungen auf die 120, aber dann ist was richtig Schönes passiert. Petrus ist rausgegangen auf die Straße und Petrus hat in Jerusalem das Evangelium gepredigt. Aber er hat nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern er hat es in Kraft gepredigt. Es heißt, dass unzählige Menschen geheilt wurden. Das Resultat des Predigens und das Resultat dessen, dass der Heilige Geist in ihm war, war das, dass Menschen geheilt wurden, dass Kraft freigesetzt wurde, dass Zeichen und Wunder geschehen sind. Und dann sind mehrere Tausend zum Glauben gekommen. Ein paar Kapitel später passiert das Gleiche nochmal und wieder. Mehrere Tausend kommen zum Glauben. Dann liest du die ganze Apostelgeschichte und es geht einfach nur rund die ganze Zeit in der Apostelgeschichte. Spektakulärer als spektakulär. Paulus auf der Insel Melite wird von einer Schlange gebissen, eine Giftschlange, macht ihm nichts aus. Danach, was passiert? Die karren alle Kranken von der ganzen Insel zu Paulus her. Paulus betet für alle, alle werden geheilt. Petrus geht durch die Straßen und nur durch den Schatten seines Mantels werden die Menschen geheilt. Das war nicht Petrus sein persönlicher Schatten, weil wir sind es nicht. Was es war, war, es war der Schatten des Heiligen Geistes, der auf Petrus lag. Petrus ist in so einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gegangen, dass der Heilige Geist so eine Aura um ihn hatte, dass wenn Menschen in die Berührung kamen mit dieser Aura, mit diesem Geist Gottes, ist Heilung geschehen. Der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in dir und gibt Leben deinem sterblichen Körper. Aber nicht nur das, sondern er ist auch dazu da für einen Zweck, nämlich dass er durch dich fließen kann. Ströme lebendigen Wassers fließen durch dich hindurch, aus dir heraus, aus einem Zweck. Kraft von der Höhe wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Genau das ist passiert in der ersten Gemeinde. Innerhalb von nicht mal 30 Jahren wurde das Evangelium bis ans Ende der Erde gepredigt. Das Ende der Erde war zur damaligen Zeit das Römische Reich. Diese 120, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, hatten so ein Potenzial für Evangelisation, dass es sich komplett verbreitet hat. Nicht nur in der kleinen Region, sondern komplett ins ganze Römische Reich, Leute. Da gibt es richtige Schriftsteller, auch nicht christliche, gläubige Schriftsteller. Das ist alles bewiesen. Das Evangelium wurde bis ans Ende gepredigt. Das ist unglaublich. Die waren so radikal durch den Geist Gottes unterwegs. Also, was sind seine Kraftwirkungen? Was sind Jesus seine Kraftwirkungen? Wir schauen gemeinsam in das rein, wie Paulus es kategorisiert. 1. Korinther 12, ab Vers 4 bis Vers 11, ich lese aus der Elberfelder, da heißt es: Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Also wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann empfängst du Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. 8 Gaben teilt Gott aus. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich glaube, das ist eine unvollständige Liste. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere Gaben. Ja, der Heilige Geist wirkt einfach. Das Wichtigste ist, dass wir eins mit ihm sind und seine Stimme hören, dass er durch uns wirken kann. Aber Paulus kategorisiert hier jetzt mal 8 verschiedene Geistesgaben. Ja? Das Wort der Weisheit. Vielleicht, wenn du dich darauf einlässt und den Heiligen Geist morgens einlädst, bevor du in die Arbeit gehst und sagst: Heiliger Geist, statte mich heute aus, dass ich ein Zeugnis für dich sein kann, dass ich Salz und Licht an meinem Arbeitsplatz sein kann. Und dann bist du in einem Business-Meeting gemeinsam mit deinem Chef und dein Chef erzählt dir, wir haben hier eine unmögliche Situation zu lösen, und plötzlich kommt der Geist des Herrn auf dich und du bekommst Weisheit von der Höhe, diese Situation zu lösen. Dazu sind wir berufen. Ein Wort der Weisheit. Wir hatten das vor einigen Jahren mal mit einem Gemeindemitglied von uns, der beim Daimler arbeitet. Er hat mir das erzählt, er hat eine unmögliche Situation gehabt in der Arbeit und er wusste nicht, wie er das lösen soll. Und wir haben gemeinsam gebetet und am nächsten Tag hat er mir eine SMS geschrieben oder eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt: Janik, das ist richtig krass, das hat sich gelöst, das Problem. Das Wort der Weisheit. Manche von euch haben Weisheit von Gott bekommen durch den Heiligen Geist. Manche von uns haben Weisheit bekommen. Wenn du das auch haben möchtest, ist auch cool. Paulus schreibt es dann später: Streckt euch aus nach den Gaben. Bitte darum, streck dich aus danach. Das nächste ist Worte der Erkenntnis. Worte der Erkenntnis ist die nächste Geistesgabe. Vielleicht, was sind Worte der Erkenntnis? Ich glaube, dass Worte der Erkenntnis Dinge sind, die du plötzlich über das Leben oder über eine Situation weißt, die du nicht wissen kannst. Zum Beispiel, wenn ich den Dominik nicht kenne, weiß ich plötzlich, dass er Dominik heißt. Das ist jetzt extrem. Oder ich weiß zum Beispiel, ja, irgendwelche Details einfach über sein Leben, durch was er durchgegangen ist. Ganz, ganz oft hatte ich das schon, wenn ich prophetisch über Menschen gesprochen habe, dachte ich, das wären prophetische Worte, die Gott quasi hervorruft in ihnen. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass viele, viele von den Dingen, die ich gesagt habe, schon Realität sind in deren Leben und es einfach nur eine Beschreibung ihrer Charakteristik war. Das waren Worte der Erkenntnis. Vor kurzem zum Beispiel habe ich mit Freunden gemeinsam so ein gutes Gespräch gehabt. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt und wir haben bis spät in die Nacht gesprochen. Und mitten in dem Gespräch sagt der Heilige Geist plötzlich zu mir, ich berühre diesen einen jetzt gerade, er spürt was in seinem Bauch. Das war ein Wort der Erkenntnis. Ich habe plötzlich gewusst, was in ihm passiert. Und ich habe das direkt angesprochen in dem Gespräch. Spürst du das, was da gerade in deinem Bauch passiert? Und er sagt, ja, das ist so krass, das ist so eine Wärme, die sich da bewegt. Und er hat angefangen zu weinen und war berührt von Gott. Aber das war Gott, der mir kurz offenbart hat in dieser Situation, da passiert gerade was. Also das können Sachen sein, physische Dinge oder Tatsachen über ein Leben des anderen. Es gibt auch Leute, das habe ich schon öfter mal gesehen, die regelrecht manchmal Geburtsdaten von Gott empfangen, von anderen Menschen. Ich habe das ganz oft mit Krankheiten, solche Sachen. Ich habe dann auch manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, kriege ich plötzlich Phantomschmerzen in irgendeinem Bereich meines Körpers. Tut mir plötzlich mein Knie zum Beispiel weh. Und dann ist es Gott, der in dem Moment zu mir spricht und sagt, die andere Person hat Knieschmerzen. Liege ich immer richtig? Nein. Aber ich probiere es immer und immer wieder aus. Oft liege ich richtig. Weiß nicht bei wie viel Prozent, egal. Aber Gott fängt es an zu nutzen. Das sind die Geistesgaben. Die nächste Geistesgabe wird hier beschrieben, die Gabe des Glaubens. Vielleicht hat Gott dich ausgestattet mit einem besonderen Maß an Glauben, wenn du in einer unmöglichen Situation bist oder deine Familie oder deine Firma oder deine Gemeinde oder deine Freunde. Und plötzlich kommt ein tiefer Glauben, eine tiefe Gewissheit auf dich, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott eingreifen wird in dieser Situation. Das einmal erlebt, das habe ich auch bestimmt schon mal erzählt in der Predigt, bevor wir nach Peru auf eine Missionsreise gegangen sind, war dort ein ganz schlimmer Sturm und viel von den Städten wurde zerstört. Und ich stand unter der Dusche an dem Morgen und habe kurz davor geguckt, wie der Wetterbericht sein wird. Wir sind 2 Tage später losgeflogen. Und im Wetterbericht stand, dass es 15 Tage am Stück weiter regnen soll. Und dann stand ich unter der Dusche und ein heiliger Zorn kam über mich. Gesagt hat, das kann nicht sein. Zum einen wissen wir nicht, ob wir gehen können und zum anderen, da war schon so viel Zerstörung und so viel Tod, das akzeptiere ich nicht. Und ich habe unter der Dusche in Jesu Namen, dieser Sturm muss jetzt aufhören. Und irgendwie hatte ich eine tiefe Gewissheit in mir, dass sich jetzt was verändern wird. Ich weiß im Nachhinein nicht, war es mein Gebet, will ich mir auch nicht anziehen, ja? Will ich nicht sagen, das war mein Gebet. Ich glaube, da haben viele gebetet. Aber wir sind gelandet in Peru 2 Tage später und es ist kein einziger Tropfen Regen in dem ganzen Land mehr gefallen für die gesamte Zeit. Das ist die Gabe des Glaubens. Vielleicht hat Gott dir einen besonderen Glauben gegeben in Situationen. Dann gibt es die Gnadengaben der Heilungen. Ich bin davon überzeugt, wir sind alle berufen, für Kranke zu beten. Und dann gibt es trotzdem noch manche, die mit einer besonderen Gabe ausgestattet sind. Hier heißt es auch Gaben, Gnadengaben der Heilungen. Und ich erlebe das immer wieder, dass manche Menschen auch für manche Krankheiten besondere Salbung haben. Ja, hört sich jetzt komisch an, aber bei manchen, da passiert einfach zum Beispiel bei Krebskranken mehr wie bei anderen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube einfach, das ist der Geist Gottes, der da besondere Gaben ausgeteilt hat. Ja, oder bei manchen, die haben, der Jürgen hat eine Zeit lang gesagt, als ich von Reading nach Hause kam, Janik, Gott hat dir so eine Gabe gegeben für so Knochen- und Knorpelheilungen, weil immer wenn du dafür gebetet hast in letzter Zeit, sind da Heilungen passiert. Der Jürgen ist auch einmal geheilt worden davon. Ich selber wurde geheilt von meinem Fersensporn. Streck dich aus danach, wenn du mehr davon haben möchtest, wenn du mehr davon empfangen möchtest. Der Heilige Geist will reich ausgeben, weil es ist das Herzensanliegen des Heiligen Geistes, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gnadengaben der Heilungen, Wunderwirkungen. Vielleicht hast du die Gabe der Wunderwirkungen von Gott empfangen. Das mehrfach in den USA erlebt, da gibt es teilweise, das war verrückt, Heilungskonferenzen mit Randy Clark hieß der, regelmäßig löst sich Metall in den Körpern von Menschen auf, die irgendwelche Operationen hatten und Metallplatten im Körper hatten und dann wird gebetet und dann fangen die plötzlich und sagen, hey, mein Nacken oder wo auch immer die Metallplatte ist, wird übel heiß. Was passiert da gerade? Und dann gehen die danach ins Krankenhaus und machen eine neue Röntgenaufnahme und auf der Röntgenaufnahme ist kein Metall mehr sichtbar. Kannst du jetzt sagen, glaube ich nicht oder glaube ich? Mach, was du willst damit. Ich glaube das, weil ich die Aufnahmen gesehen habe. Regelmäßig ist es passiert. Da Da gab es mal eine Frau, die hätte gar nicht ihr Bein so bewegen können, wie sie es danach bewegen konnte, weil das Metall eigentlich das so starr gemacht hat, dass es nicht möglich war. Und plötzlich fängt die an, vor unseren Augen ihr Bein zu bewegen. Kannst du jetzt glauben oder nicht? Das ist ein Wunder. Das ist nicht nur eine Heilung, das ist ein Wunder. Oder irgendwelche anderen Dinge. Ja, können tausende Wunder sein. Du hast einen Unfall und dir passiert nichts. Dabei wirst du eigentlich tot sein. Das ist mir mehrfach in meiner Kindheit passiert. Ich wäre eigentlich dreimal von der U-Bahn überfahren werden sollen. Und jedes Mal war es so, wie wenn mich jemand wegschubst oder aufhält, nicht drüber zu laufen. Das ist ein Wunder. Gott hat mich bewahrt. Gott hat mein Leben bewahrt. Weissagungen. Weissagungen hier, das ist das Wort Prophetia, also von Prophetie. Du rufst Dinge hervor, du erkennst Dinge vor ihrer Zeit. Das kann durch verschiedene Art und Weisen. Wie gesagt, wir gehen nicht auf die Details ein. Da könnte man nämlich jetzt eigentlich eine achtteilige Predigtreihe machen über jede einzelne Gabe. Vielleicht nutzt dich Gott und du sagst Dinge voraus oder du erkennst Dinge in Menschen. Unterscheidung der Geister. Das ist auch eine coole Gabe, wenn es um Evangelisation geht. Dass du erkennst, mit was Menschen noch blockiert sind, von welchen Geistern sie blockiert sind. Ich hatte das eine Zeit lang, wenn ich auf dem Motorroller unterwegs war und durch verschiedene Stadtteile gefahren bin, plötzlich hatte ich so Gedanken, vielleicht ging es dir auch schon mal so, wow, was würde jetzt passieren, wenn ich mit meinem Roller rechts gegen das Auto dagegen fahren würde? Hast du das schon mal gehabt mit dem Auto? Oh, es wär doch mal cool, jetzt einfach mal das Lenkrad nach rechts zu reißen, mal gucken, wie sich das anfühlt. Natürlich macht man es dann nicht. Irgendwann hat mir Gott gesagt, das ist der Heilige Geist, der gerade zu dir spricht, das ist ein Geist des Todes, der auf dieser Region liegt. Dann bin ich da wieder entlang gefahren, dann war das wieder. Dann habe ich angefangen, dagegen zu beten, habe gesagt, ich setze jetzt hier Leben frei, ich breche das, was hier in der Region vielleicht gerade am Rumwursteln ist. Ja, ich breche diesen Geist des Todes und ich rufe Leben aus. Ja, aber auch über Menschen. Meine erste Dämonenaustreibung, das klingt jetzt krass und vielleicht schockiert dich das jetzt auch ein Stück weit, aber das erste Mal, wo ich das erlebt habe, war in Peru damals. Lag ich auf meinem Bett und habe gesagt, okay, wir haben jetzt verschiedenste Heilungen, haben wir gesehen, Hammer, kann ich einen Haken hinmachen, aber ich bin ja jetzt hier auf dem Missionsfeld, ich würde das gerne mal das erste Mal wirklich sehen. Ja, wie funktioniert das, Gott? Ich habe das selber noch nie gemacht, ich will das lernen. Direkt im Meeting danach, abends im Gottesdienst und haben dann alle nach vorne gerufen und dann standen alle möglichen vorne und wir haben angefangen für die Leute zu beten und haben sie gesegnet und ich laufe an einem jungen Mann vorbei und spüre was ganz Komisches. Es hat sich eklig angefühlt auf der linken Seite. Ich laufe so vorbei und es hat sich eklig angefühlt. Ich so, Moment mal, da ist irgendwas. Und drehe mich um und schaue ihm in die Augen und plötzlich fällt er auf den Boden und fängt an, sich wie eine Schlange zu bewegen und zu würgen. So, okay, interessant. Dann bist du erstmal kurz schockiert, weil du mit der Situation nicht umgehen kannst. Und dann haben wir angefangen, für ihn zu beten. Und dann hat uns Gott verschiedene Dinge offenbart. Ja, verschiedene Geister. Geist des Todes war das bei ihm damals auch. Ja, dann hat er verschiedene Sachen auch erzählt, durch was er gegangen ist. Und wir konnten für ihn beten. Wir haben Dingen befohlen, dass sie von ihm gehen. Wir haben ihn gesegnet und wir haben ihm das Evangelium nochmal neu erklärt. Und er hat in dem Moment nochmal neu sein Leben Jesus gegeben und der Heilige Geist hat Wohnung in ihm genommen. Und zwei Tage später kam er nochmal zu einem Meeting von uns und hat gesagt, das erste Mal in seinem Leben hat er die letzten zwei Nächte durchgeschlafen. Das erste Mal in seinem Leben lag er nicht abends in seinem Bett mit Todesängsten. Kannst du glauben oder kannst du nicht glauben? Aber ich glaube, es gibt eine himmlische Realität. Es gibt eine gute Seite und es gibt eine schlechte Seite. Du kannst unter beidem sein, du kannst mit beidem sein. Jetzt haben wir den Heiligen Geist, Gott sei Dank, in uns, der in uns lebt. Aber das war eine Gabe der Geisterunterscheidung in dem Moment. Ich bin vorbeigelaufen, habe da was gespürt, ich bin zurückgegangen und wir haben angefangen, für den jungen Mann zu beten. Und der Mann hat wirklich eine Lebensveränderung an den Tag erlebt. Gibt es die verschiedenen Arten von Sprachen. Habe ich auch schon Zeugnisse gehört, ich selber habe es noch nicht erlebt. Dass Menschen in irgendwelchen Nationen unterwegs sind und plötzlich anfangen, in deren Sprache zu reden. Ja, das Evangelium zu predigen. Gibt es verschiedenste Zeugnisse in Afrika, wenn die in irgendwelche Stämme hineingehen. Und diese Stammessprachen, die haben ja alle ganz verschiedene komische Stammessprachen und dann empfangen die plötzlich eine Stammessprache und reden dann und wissen gar nicht, was sie reden. Und Gott wirkt dann durch sie und spricht durch sie. Das ist eine unfassbare Gabe. Auch richtig, richtig cool, oder? Ja, die Auslegung der Sprachen, auch bei der Zungenrede, dass jemand interpretieren kann, habe ich auch schon erlebt. jemand in Zungen vorne gesprochen hat und jemand anderes hat dann eine Interpretation bekommen für das, was da gesprochen wurde. Und dann war das ein prophetisches Wort für die Gemeinde oder für eine Person. Das ist auch richtig cool. Also was Paulus hier einfach macht, ist, sind verschiedene Beispiele einfach, die unseren Horizont erweitern und uns öffnen für eine Welt, die wir nicht mit unserem Verstand begreifen können und ergreifen können, nämlich für die Welt des Übernatürlichen. Und weißt du, du bist natürlich übernatürlich. Deine Berufung ist jetzt, dass deine größere Realität die Realität des Übernatürlichen ist, in der du lebst. Weil Paulus sagt, wir sind versetzt mit Christus selber an die himmlischen Orte. Du bist jetzt geboren, aus den himmlischen Orten heraus zu agieren und zu regieren. Ja, und es ist manchmal ganz gut, wenn wir uns an himmlische Orte begeben in unseren Gedanken, in Situationen. Weil wenn du in einer Situation steckst, dann bist du oft mit all den Widrigkeiten überflutet, ja, und es überfordert dich und du siehst nur die Wand. Und wenn du dich dann entscheidest, jetzt steige ich auf Adlers Schwingen, so wie in Jesaja geschrieben ist. Ich steige jetzt auf mit Gott gemeinsam und gehe an den Ort, wo er uns hinversetzt hat, nämlich zu Rechten des Vaters. Mit Christus gemeinsam sind wir versetzt an himmlische Orte. Ich begebe mich an die himmlischen Orte und ich versuche aus dieser Perspektive die Situation zu sehen. Vater, wie siehst du jetzt diese Unmöglichkeit? Vater, wie siehst du jetzt meine Nachbarin, die vor mir steht? Was hast du jetzt für diese Person? Was möchtest du jetzt tun, Heiliger Geist? Sprich zu mir, hilf mir, ich kann es nicht alleine, ich brauche dich. Und wenn wir diese Bereitschaft haben, dann fängt es an, dass solche Gaben entstehen und Gott durch uns, durch solche Dinge wirkt. Nimm das, mach dich auf, erweiter, lass deinen Horizont erweitern von Jesus. Es macht richtig Spaß übrigens, es ist das Allercoolste, wenn du erlebst, dass Gott durch dich wirkt. Es ist so cool, da findet so eine tiefe Erfüllung statt. Fünfter Punkt. Und in diesem Punkt bin ich der Meinung, können wir alle anderen vier vereinen. Also alle anderen vier Tools kannst du in diesem Punkt verwenden. Alle Werkzeuge in diesem Punkt verwenden. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Beziehungsevangelisation die effizienteste und effektivste Art und Weise ist, zu evangelisieren. Menschen von Jesus zu erzählen. Die Menschen, die dich kennen, als die Person, die du bist, die schenken dir am meisten Glauben. Nicht der Traktatverteiler auf der Straße, der dir einen Traktat in die Hand drückt, wo wir doch auf der Königsstraße zu 98% sagen, lass mich in Ruhe damit. Oft ist es die Person, wo Beziehung schon hat und wo Vertrauen da ist, wo eine Vertrauensbasis da ist. Heißt nicht, wir machen die anderen Sachen nicht, heißt nicht, die anderen Sachen sind nicht auch wertvoll und wichtig. All diese Dinge sind wertvoll und wichtig, ja? Genauso wertvoll und wichtig. Und oft ist es so, dass wir gerade auf der Straße lernen, mutig zu sein, dass wir es dann in unserem Alltag mit unseren Freunden machen können. Wenn wir uns da überwinden und Furcht überwinden, startet uns das mit Mut aus, das auch in unserem Alltag zu tun. Das ist richtig, richtig gut. Also die Beziehungsevangelisation. Freundschaft. Wir wissen nicht mehr, was Freundschaft ist. Das glaube ich, ganz, ganz viele von uns. Diese Generation weiß nicht mehr, was Freundschaft ist. Corona, ja, man durfte sich nicht mehr treffen, man durfte sich nicht mehr sehen. Technologie, ja, keine Lust, mich zu treffen, komm, wir schreiben halt. Ja, schickst du irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Snapchats und keine Ahnung was. Du lebst viel getrennter voneinander. Social Media zeigt immer nur das Positive, das ist keine Freundschaft. Ja, du siehst immer nur die Highlights des anderen. Du erlebst jemanden nicht, du erlebst deinen Gegenüber nicht in einem Tief. Fernsehen, all diese Dinge, diese ganzen sozialen Medien, all diese Sachen sind gute Tools in manchen Bereichen, aber sie töten auch viele andere Dinge, nämlich tiefe Beziehung zueinander, Freundschaft zueinander, was Freundschaft bedeutet, ja, wie wir Freundschaft leben. Und ich will dich einfach herausfordern, geh in nächster Zeit mehr raus aus deinem Wohnzimmer und misch dich unter Menschen, was auch immer das für dich bedeutet, oder nimm Menschen in dein Wohnzimmer hinein. Die Bibel hat verschiedene Wege von Beziehungsevangelisation. Ein cooler Weg ist dieser Matthäus 9, 10 bis 11 und ich nenne das den einladenden Matthäus-Stil. Da heißt, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an den Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Was hat Matthäus gemacht? Er lud seine Freunde zu sich nach Hause ein. Sünder und Zöllner, die nicht in die Synagoge kommen durften, hat er zu sich eingeladen, um mit ihnen gemeinsam um einen Tisch zu sitzen und Gemeinschaft zu haben und zu essen. Vielleicht ist es dran, dass du jemanden aus deinem Arbeitsumfeld, dass du jemanden aus deiner Nachbarschaft, dass du jemanden von deinen Freunden einfach mal zu dir nach Hause einlädst, an deinen Tisch und mit ihm, ihr, ihnen gemeinsam isst, Gemeinschaft hast. Gibt es noch ganz besonders Leute unter uns, die sogar noch zusätzlich eine Gabe der Gastfreundschaft haben, die dann Dinge auftischen und das ist dann nochmal ein anderes Level. Das ist dann auch wunderbar und richtig genial. Dann gibt es noch einen anderen Stil in der Apostelgeschichte 9, Vers 36. Da wird von einer Frau erzählt, die heißt Tabitha. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Es ist dieser gute Werke-Stil. Vielleicht bist du dazu berufen, deinen Mitmenschen und deinen Freunden gute Werke zu bringen, ihnen zu helfen, den Bedürftigen zu helfen, Beziehung mit ihnen zu leben, Menschen dienen, Liebe Gottes durch dein Dienen zum Ausdruck bringen. Vielleicht ist es dran, dass in deiner Nachbarschaft jemand sich das Bein gebrochen hat und du der Person anbietest, einkaufen für sie zu gehen. Vielleicht ist das das, was Gott möchte, oder für sie mal zu kochen und ihr was zu essen vorbeizubringen. Das ist der Beziehungsstil. Beim Beziehungsstil möchte ich euch noch ein paar wesentliche Dinge weitergeben, wo ich so aus meiner Erfahrung raus gelernt habe, was total hilft. Und das ist zum einen die Schritte, die wir schon besprochen haben, die Geistesgaben. Das ist immer super. Ja, fast immer begegnet Gott, wenn du anfängst, über Gott mit jemandem zu reden, von deinen Freunden oder Nachbarn, fast immer begegnet Gott ihnen in dem Moment. Das ist richtig genial. Dein Lebenszeugnis ist eine Waffe, das Evangelium ist eine Waffe. Was auch noch richtig, richtig stark ist, ist das tägliche Zeugnis. Und ich fordere dich heraus, ich lade dich dazu ein, fang das mal an zu machen. Jeden Abend, wenn du in deinem Bett liegst, mach dir kurz Gedanken über deinen Tag. Und stell dir die Frage, was hat Gott heute in meinem Leben getan? Was war heute eine Sache, die Gott getan hat? Und dann notier dir das. Entweder schreib ein Tagebuch oder, wenn du sagst, du bist the brain, dann notierst du in deinem Kopf. Notier dir Dinge, die Gott in deinem Leben tut. Ich bin felsenfest davon überzeugt, Gott tut konstant Dinge in deinem Leben. Oft sehen wir es nicht, weil wir nicht aufpassen. Oder oft sehen wir es in den Momenten und vergessen es gleich wieder. Mach dir eine Liste von Zeugnissen, wo Gott eingreift, wo du hoffnungslos warst und plötzlich Hoffnung bekommen hast, wo du dich alleine gefühlt hast und plötzlich hast du eine Nachricht von einem Freund bekommen, wo du, was auch immer das bei dir ist, wo du krank warst und eine Heilung erlebt hast, ja? Wo du im Gottesdienst warst und Gottes Gegenwart gespürt hast, was auch immer das für dich ist. Ja, mach dir Notizen darüber, was tut Gott in deinem täglichen Alltag. Und dann ist es eine absolute Waffe. Weil dann wirst du in einem Gespräch plötzlich mit deinem Freund, deiner Freundin sein, deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, deinem Arbeitskollegen und dein Arbeitskollege wird dir erzählen, hey, ich so und so, das und das ist die Situation und plötzlich fällt dir ein, bam, da habe ich doch selber mal was in meinem Leben erlebt. Und dann kannst du plötzlich Zeugnis geben. Weißt du, wie das bei mir war? In meiner Schwangerschaft, wo es hieß, dass mein Sohn sterben wird, das hat die Annette erlebt, ja, und plötzlich kann sie ein Zeugnis sein für jemanden, der schwanger ist und vielleicht durch eine schwierige Schwangerschaft geht. Aber wir müssen uns das notieren und wir müssen dran denken an diese Situation. Und es hilft nur, wenn du das wirklich etablierst, diesen Lebensstil der Zeugnisse in deinem Leben. Ja, halt Ausschau danach, was Gott tut. Und dann kannst du immer irgendwelche Sachen einwerfen. Menschen haben Herausforderungen in ihrem Leben und ich glaube, fast immer haben wir die Lösung dazu oder ein cooles Beispiel. Weil wir genauso Mensch sind und genauso durch ganz, ganz viele Dinge durchgehen. Vielleicht ist es auch manchmal einfach dran, dass du deinen Freunden zuhörst. Wenn du da bist und zuhörst, Verständnis zeigst, mitfühlst. Was die Menschen heute auch nicht mehr erleben, ist Loyalität in Freundschaften, Treue. Vielleicht ist es dran, dass du ein treuer Freund für jemanden bist, loyal bist, an ihnen festhältst, nicht deine Meinung von heute auf morgen ständig wieder wechselst und änderst. Ja, das ist das, was die Welt hat, es nicht mehr. Wir haben das nicht mehr, diese Freundschaften, wo wir wirklich konstant dranbleiben an jemanden. Vielleicht ist es wirklich dran, dass du Gott fragst, wer ist diese eine Person, in die ich mich im nächsten halben Jahr mehr mit meiner Zeit und Energie investieren soll und für die ich mehr da bin. Nicht nur mit dem Ziel, Leute, sie zu Jesus zu führen, um es auf deiner Liste abzuhaken, darum geht es nicht. Die Menschen erkennen, ob das echt ist, ob die Liebe, die du für sie hast, echt ist. Es geht darum, ein Vorbild zu sein und so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ja? Ihnen ein Vorbild zu sein. Dein Charakter kann ein Vorbild sein, wenn du konstant in deinem Charakter anders handelst wie deine Arbeitskollegen. Dann kann das ein Vorbild sein. Daran erkennen die in der Beziehung zu dir, wow, hey, beim Dominik, irgendwie ist da was anders. Zum Abschluss noch eine Bibelstelle. 1. Thessalonicher 1, ab Vers 1 bis 10. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonik. Euch allen, die ihr Vater, dem Herrn und Jesus Christus im Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, und jetzt kommt es, auf was ich eigentlich raus will, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Gott wirkt durch dich, durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Glaubt es. Und durch die große Zuversicht. Du hast eine Hoffnung, die die Welt nicht hat. Glaubt es. Du hast eine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Du hast Jesus auf deiner Seite. Die Welt da draußen braucht Hoffnung für all die Situationen. Und du bist derjenige, der die Hoffnung bringt. Du bist sein Hoffnungsträger. So war das dort, so war das in Thessalonik, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber. Und dein Verhalten ist ein Zeugnis. Wie viele von euch haben enge Freunde, die nicht gläubig sind? Sehr gut, die meisten. Super, dann habt ihr Hausaufgaben.